Ich lese den Predigttext aus Matthäus Kapitel 3, die Verse 13 bis 17. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt so sein, lieber Johannes. Denn so gehört es sich für uns beide, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da lässt er ihn. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf, und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Interessant. Jesus lässt sich taufen. Jesus lässt sich taufen am Jordan, und man fragt sich, warum. War das nicht eine Bußbewegung? Hatte Jesus etwa es nötig, Buße, also umzukehren? Warum hat er das eigentlich getan? Der Sohn Gottes, Jesus Christus, der ohne Fehl und Tadel war, er das wahrhaftige Licht, Licht auf unserem Weg, das Wort Gottes. Warum lässt sich Jesus taufen? Und in Johannes Kapitel 1, Vers 14 lesen wir über Jesus Folgendes: Er, das Wort, wurde ein Mensch, ein wirklicher Mensch von Fleisch und Blut. Das ist schon ein totales Wunder. Er lebte unter uns und wir sahen seine Macht und Hoheit. Und nicht nur irgendeine Macht und Hoheit, die göttliche Hoheit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, seinem einzigen Sohn. Gottes ganze Güte und Treue, heißt es hier, ist uns in ihm begegnet. Und dieser Jesus lässt sich taufen. Das ist schon merkwürdig. Aber ja, er tut es. Er lässt sich von Johannes taufen. Wir lesen in Vers 13: Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Zuerst einmal fällt auf in dieser Textstelle, dass Jesus von sich aus kommt. Also die Taufe ist was Freiwilliges. Das ist die ureigene Initiative, kein Druck von außen. Das wird auch nicht an einem vollzogen, sondern das ist freiwillig, komplett. Es ist auch nicht so, du bist jetzt 12, 13, 14, 15, wie alt auch immer, wie wär's denn mal mit der Taufe? Nein, ist es nicht. Man kann Menschen darauf ansprechen, aber es ist intrinsisch motiviert, wie das so schön heißt. Man fühlt sich von Gott gezogen. Und so ist es auch hier bei Jesus. Und dass es ihm mit seiner Taufe ernst ist, sieht man auch daran, dass er zu Fuß von Galiläa, das ist ein relativ weiter Weg, hier an den Jordanfluss reist. Man weiß nicht genau, wo das war, sehr wahrscheinlich Bethanien. Das ist eine Gesamtlaufzeit von circa 2 bis 3 Tagen zu Fuß. Zur Taufe. Jesus wollte sich taufen lassen, die Entscheidung steht und jetzt läuft er los. 90 bis 120 Kilometer. Und die Taufe, die Johannes hier durchführt, ist ja doch ein bisschen anders, als wir das heute machen. Ja, da kommen wir noch zu. Das war so ein Vorläufer vor Christus. Und dieser Vorläufer sollte Umkehr für das Volk Israel bewirken. Das war also Sinn und Zweck dieser Bußbewegung. In Matthäus 3, Vers 5 folgende heißt es: Die Leute aus Jerusalem und jetzt aus ganz Judäa und der ganzen Jordan-Gegend kamen zu ihm, bekannten öffentlich ihre Sünden und ließen sich von ihm im Jordan taufen. Also, wir können hier von einem Massenphänomen sprechen. Erweckung. Das waren nicht nur ein paar Leute, die sich hier haben taufen lassen. Eine Bußbewegung, wo sehr wahrscheinlich Tausende von Menschen umgekehrt sind zu ihrem Gott hin. Zu ihrem Gott der Tora, zu ihrem Gott, der sich offenbart hat in der Vergangenheit. Und inmitten dieser Menschen, wir müssen uns jetzt so eine Menschenmasse da vorstellen an diesem Fluss, inmitten seines auserwählten Volkes Israel steht Jesus mittendrin. Der Sündlose unter den Sündern. Was für ein Bild. Mittendrin in seiner Schöpfung. Vers 14 bis 15, Johannes aber wehrte ihm. Und wenn man da genauer reinguckt, sieht das fast so aus, als wenn er ihm häufiger gewehrt hat. Als wenn er das nicht wollte. Und sprach, ich habe nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Hier ist doch was falsch, oder? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein. Denn so gehört es sich für uns beide, Johannes, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, und da lässt er ihn. Johannes wollte Jesus nicht taufen. Auch wir haben manchmal so komische Gedanken, was man denn erst alles so machen muss, zum Beispiel, so ist das heute, was man denn erst alles so erfüllen muss, dass man sich überhaupt taufen lassen kann. Meine Frau und ich waren lange Zeit in der Heiligungsbewegung in England. Da war das zum Beispiel so, da musste man erst komplett ohne Sünde sein und dann durfte man sich taufen lassen. Da gab es dann wirklich einen Katalog, ja, den man erstmal abgekreuzt hat, wo man alles durchgegangen ist, was man vielleicht mal gemacht hat. Also das macht schon Sinn, dass man von seinen Themen umkehrt. Und doch, wo ich dann diese lieben Geschwister kennengelernt habe, da war keiner ohne Sünde. Ne? Da war nicht einer. Johannes wollte Jesus nicht taufen. Aber Jesus bestand drauf. Der hat sich nicht abbringen lassen. Ne? Ich laufe ja nicht 90 bis 120 Kilometer und dann sagt mir da einer, ne, ist nicht. Ja? Also nein. Und warum? Damit der Wille Gottes erfüllt wurde. Auch das ist interessant. Also es scheint wohl so, dass Gott der Vater ihm gesagt hat, das ist dran. Deshalb ist Taufe auch, das hören wir nicht so gerne, dieses Wort, ein Hören und Tun, also ein Gehorsamschritt. Ich tue das, was Gott von mir möchte. Gott wollte nämlich, dass Jesus sich dieser Bußbewegung am Jordan anschließt. Und er wollte, dass Jesus mitten unter den Sündern ist. Das ist schon so eine Vorschattung, so ein erster Geschmack für das, was kommt und kommen wird. Mittendrin Gott unter den Sündern, unter den Menschen. Nichts im Allerheiligsten. Mittendrin, teilweise im Sumpf. Warum wollte Gott, der Vater, das? Weil der Sohn Gottes sich in der Taufe mit den Sündigen, mit den gottfernen Menschen, das ist eigentlich das Hauptproblem, dass wir von Gott nichts wissen wollen, identifizieren sollte. Das lasst euch mal auf der Zunge zergehen. Menschen, die ihr total gerne habt, das ist ironisch gemeint, und mit denen sollt ihr euch jetzt identifizieren. Also schon fast eins werden, annehmen, spüren, was sie spüren, fühlen, was sie fühlen. Aber hier war das Liebe, sich damit zu identifizieren. Jesus hätte auch zu Johannes sagen können am Jordanfluss: Lieber Johannes, du, in der Taufe möchte ich, dass du mich genauso behandelst wie alle anderen auch. Wie alle anderen, die du schon getauft hast gerade, und alle anderen, die sich gleich noch taufen lassen. Wenn du mich nach meinen Sünden fragst, wird es ein bisschen schwierig werden. Da wird nichts kommen. Und das ist der Wille meines Vaters im Himmel. Für mich ist das unglaublich, was hier geschieht. Von außen betrachtet war Jesus an seinem Tauftag einer von vielen. Und viele, die da drum standen, haben das ein oder andere vielleicht auch gar nicht mitgekriegt, was da gerade läuft. Und doch war diese Taufe anders als alle anderen Taufen an diesem Tag. Und als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser kam, passiert das nächste sehr interessante, etwas wunderbar Geheimnisvolles, was hier passiert. Auch das passiert nicht alle Tage. In Vers 16 heißt es: Die Himmel wurden ihm geöffnet. Wurde bezeichnet hier ein sogenanntes Passivum Divinum, heißt das. Das bedeutet, obwohl Gott hier nicht explizit genannt wird, ist er doch selbst gemeint. Also es ist ein Zeichen dafür, dass Gott selbst, der Vater, diesen Himmel hier öffnet. Und das Interessante ist, für einen Moment passiert was Unglaubliches, nämlich der Vorhang zwischen Diesseits und Jenseits, also zwischen sichtbar und unsichtbar, dieser Vorhang wird weggenommen. Und Menschen können jetzt auf einmal Dinge sehen, die sie vorher nicht gesehen haben. Der Vorhang verschwindet. Und von solchen Himmelsöffnungen berichtet auch der Prophet Jesekiel. Das ist also nicht was Unnatürliches, was hier geschehen ist. Kapitel 1, Vers 1 schreibt Jesekiel: Da öffneten sich die Himmel und ich sah Gesichte Gottes. Und ich persönlich wünsche das jedem hier in diesem Raum. Ich weiß nicht, ob das jeder will, ja, aber ich wünsche das jedem, weil dann enden wirklich sämtliche Diskussionen. Hier enden auch Zweifel. Natürlich hat man immer wieder Zweifel oder Warum-Fragen, aber hier endet der Zweifel, ob es Gott gibt oder nicht. Aber es ist ein Wunder, das kann man nicht machen. Da öffneten sich die Himmel und ich sah Gesichte Gottes. Oder von Petrus, als er eine Vision empfing, wird in Apostelgeschichte 10, Vers 11 gesagt, dass er den Himmel geöffnet sah. Und das war notwendig, ja, damit er sieht, dass Gott auch die Heiden, wir, ansprechen möchte. Nicht nur die Juden, nicht nur das Volk Israel. Und das hat was bei Petrus verändert, und zwar für immer. Eine weitere Himmelsöffnung erlebt Stephanus. Auch eine harte Geschichte, ja, bei seiner Steinigung. Siehe, ich sehe den Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Also eine Himmelsöffnung ist was Besonderes. Und wenn man das so als Zeugnis geben würde, ich weiß gar nicht, wer das glauben könnte. Wer das denn wirklich auch annehmen könnte, ja, dass da was Übernatürliches passiert ist. Und immer dann, wenn Gott den Himmel öffnet und Einblick in seine Welt gewährt, das passiert auch teilweise im prophetischen Bereich oder im Buch der Offenbarung, wird es für einen Menschen schwierig, das mit Worten zu beschreiben. Das wird dann meistens beschrieben mit wie. Ja, da kam was runter, das sah aus wie Feuerflammen, Apostelgeschichte beim Heiligen Geist, Feuerflammen auf den Köpfen der Menschen, das war aber kein Feuer, sah aus wie. Wie will man so geistliche Sachen beschreiben? Matthäus 3,16: Die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Also hier flog keine Taube rum, sondern es sah aus wie eine Taube. Also sehr wahrscheinlich hätte man sagen müssen, ich weiß auch nicht, was es ist. Es könnte eine Taube sein. Keine Ahnung. Und interessant ist, im Alten Testament war eine Taube ein Sühneopfer für arme Menschen, die kein Geld hatten für ein Lamm oder eine Ziege. Ein Sühneopfer. Könnte das sein, dass diese Taubensymbolik hier schon auf dieses vollkommene und einmalige Sühneopfer Jesu hinweist? Des Weiteren steht die Taube für Hoffnung, Erlösung und Frieden. Ja, in der Friedensbewegung kennen wir das, dieses Taubensymbol mit dem Olivenzweig im Schnabel. Wofür steht das? Die Taube ist Botin. Wofür? Die nach der Katastrophe der Sinnflut das erste greifbare Zeichen des Lebens und der Wiederherstellung bringt. Das war eine Taube. Sie zeigt das Ende des Zornes Gottes mit einem frisch abgerissenen Olivenblatt, heißt es in 1. Mose 8, Vers 11. Oft wird es aber dargestellt mit einem Olivenzweig. So ist sie Symbol der Vergebung. Gott vergibt dem Menschen. Ein Symbol für Frieden zwischen Gott und Menschen. Hammer, ne? Dieses, was so aussieht wie eine Taube, hat hier schon eine symbolische Deutung, eine symbolische Relevanz. So, und wer Frieden haben möchte in seinem Herzen, egal was passiert, vielleicht bist du ja heute das erste Mal hier, zweite oder dritte Mal, weißt noch gar nicht so richtig, ob das stimmt mit dem Glauben. Der eine glaubt dies, der andere glaubt das. Ja, was ist wahr, was ist unwahr? Wer Frieden haben will, da gibt es eine gute Adresse und die heißt Jesus Christus, sich an den zu wenden im Gebet. Das Herabkommen des Heiligen Geistes auf Jesus Christus in Form einer Taube bleibt dennoch ein Geheimnis, aber es spricht Bände. Und schließlich ertönt die Stimme Gottes aus dem Himmel: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese ganze Taufe Jesu ist ein trinitarisches Geschehen. Warum? Weil hier lässt Jesus, der Sohn Gottes, sich taufen. Hier kommt der Heilige Geist auf ihn und Gott, der Vater, spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Für Jesus war diese Taufe eine Einsetzung in den Dienst, in seinen öffentlichen Dienst mit starker jüdisch-alttestamentlicher Symbolik, die uns teilweise etwas verloren gegangen ist. Und nach seiner Kreuzigung und Auferstehung hat er seinen Jüngern, also uns, einen Auftrag mitgegeben. Ich war letztens auf einem Symposium. Da ging es um viele Themen und ich würde mir sehr wünschen, dass es wieder ein Thema in der Kirche wird, nämlich: Was ist der Auftrag der Kirche? Bei all den Themen, die uns so wichtig erscheinen, was ist eigentlich der Auftrag? Warum sind wir da? Und wenn wir diesen Auftrag nicht annehmen, frage ich mich, wofür sind wir dann auch da? Und manchmal ist mein Eindruck, dass Gott die Kirche schließt. Die ein oder andere wird geschlossen. Jetzt gucken wir uns diesen Auftrag nochmal kurz an, der ist sehr bekannt. Matthäus 28, die Verse 19 bis 20. Das ist der Kern dieses Auftrages. Geht nun hin, so wie Jesus hingegangen ist, intrinsisch motiviert. Und macht alle Nationen zu Jüngern, zu Nachfolgern. Erzählt den Menschen von Jesus Christus. Lebt so, dass Menschen aufmerksam werden, dass sie merken, hier ist was anders. Und tauft sie, ja, führt sie auch zu einer Entscheidung, nicht zu einer Beliebigkeit. Das stört mich manchmal in der Theologie. Dann ist das alles schön differenziert, aber am Ende frage ich mich, wo ist jetzt der Weg? Sind das jetzt 10 Wege? Was ist jetzt noch wahr und was ist nicht wahr? Und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe, was ich euch gelehrt habe. Das geht weiter. Das ist der Auftrag, der Kernauftrag.